Wir sagen jetzt unapologetically, dass wir das beste Metallbike der Welt bauen wollen. Und das ist jetzt so das nächste Ziel.
Movement. Branding for the Bike Industry. In diesem Podcast sprechen wir mit führenden Köpfen und Branding-Enthusiasten über die Kunst des emotionalen Markenaufbaus. Unsere heutigen Gäste sind Max von Sänger und Johannes Schroth. Max, Gründer und Inhaber von Standard Bikes, wird uns die spannende Entwicklung seines Unternehmens schildern. Er beginnt bei den Anfängen als semi-professionelles Cycle-Café und führt uns durch die Jahre der Reifung bis hin zum ernstzunehmenden Bike-Unternehmen, das heute als absolute Love-Brand geschätzt wird. Johannes ist Grafik- und Industriedesigner und hat zusammen mit Max das gesamte Branding von Standard zu verantworten. Darüber hinaus wird er uns Einblicke in seine Karriere als Rapper geben, insbesondere in seine Zeit als Mitgründer der legendären MOR-Crew, wo man ihn nur unter dem Namen Dr. Fu Manchu kannte. Macht euch bereit für eine äußerst unterhaltsame und inspirierende Folge. Wir sind Max, Johannes, Dominik und Marius.
Erstmal freue ich mich, dass ihr beiden da seid. Wir haben uns sehr auf diesen Termin gefreut. Wir sind sehr gespannt, was ihr uns heute erzählt. Heute begrüßen wir Johannes und Max von Standard. Aber stellt euch doch bitte einmal selbst kurz vor für alle, die euch nicht kennen, und gebt uns ein bisschen Kontext, in welchem Bezug ihr jetzt auch zu der Marke steht.
Soll ich jetzt
fangen? Ja, klar.
Also dann fangen wir von außen an, weil ich bin ja nicht Johannes von Standard, sondern ich bin Johannes von New School Display, habe einen Dayjob auch noch bei Native Instruments, da bin ich der Industrial Design Lead und mache eigentlich Musikhardware in erster Linie. Aber ich bin ganz eng vom Herzen her assoziiert mit Standard und durfte damals mit Max die Corporate Identity entwickeln und war immer wieder dabei und hab Markensachen mitentwickelt, Product Detailing, also der Brand auf dem Bike und so mitentwickelt, so Prototypen. Ich mache immer so Design-Prototypen, die dann die Max einfach weiterentwickelt und weiterträgt. So, und ich bin sozusagen so der Design-Onkel, der immer wieder reinschaut und genau, aber ja, also ich bin aber auf jeden Fall Day One assoziiert mit Standard.
Ja. Auf jeden Fall, ja. Also insofern irgendwie nicht from the outside eigentlich, würde ich sagen. Also klar, du arbeitest jetzt nicht bei uns fest, aber du bist Teil des Teams, der Family irgendwie. Ja, ich bin Max. Ich habe 2012 Standard gegründet, damals als Fahrradcafé mit quasi eigener kleiner Shop-Brand, einem Rahmen, den ich so im Rahmen meines Industriedesign-Studiums für mich irgendwie als mehr oder weniger privates Passion-Project irgendwie entwickelt hatte. Und meine Frau Anna, jetzt Frau, damals noch nicht, hatte gesagt, ey, ich habe einen Kumpel, der hat einfach Style, den brauchen wir für die, als es darum ging, das Logo zu entwickeln, was auf diesen Rahmen irgendwie drauf sollte. Du warst sogar wirklich federführend beteiligt an der endgültigen Buchstabierung von Standard. Am Anfang hatten wir das nämlich noch mit D am Ende, Standard, ERD, und dann meintest du, nee, das muss T sein. Ich weiß nicht mehr genau, was das Argument war, aber es ist besser. Und dann wurde es Standard mit T. Ja, insofern, ich würde sagen, fast dein größter Verdienst um die Brand ist die Logo-Gestaltung. Auf jeden Fall ist auch bis heute unverändert aus deiner Feder oder unserer gemeinsamen natürlich irgendwie. Aber ja, und über die Jahre haben wir immer wieder zusammen gute Sachen gemacht, also die ich gut fand.
Ich auch. Ja. Also ist auch eine total geile Referenz. Ne? Also es hat mir auch Türen geöffnet, weil der Brand einfach so geil ist und so stark und so. Also der ist so schön klasse. Wir haben gestern darüber philosophiert, was es eigentlich ausmacht und was den Brand eigentlich so stark macht, unseres Branding. Und es ist natürlich auch so ein augenzwinkernde Generischheit, so, ne? Weil ich meine, das ist irgendwie ein Spin-off von Otto Eichlers Olympia-Fahrrad. Ja, und Helvetica, ne? Ich meine, geht's generischer, ja, aber das ist trotzdem mit so einem Twist und so einem Attitude da drin, der irgendwie trotzdem irgendwie street und irgendwie cool ist. So, man kann den Finger nicht drauflegen, was es ist, aber da ist was. Und ja, deswegen irgendwie funktioniert es irgendwie und es ist diese witzige Gratwanderung und irgendwie da ist irgendwie so ein Augenzwinkern drin, irgendwie, das man nicht so richtig quantifizieren kann, aber was man spüren kann.
Ja, absolut. Also spürt man, ist auch interessant. Ich meine, selbst der Name geht ja auch in die Richtung, ne? Also ist Standard und da ist es ja irgendwie eigentlich auch gar nicht. Also ich finde, da ist ja schon das Augenzwinkern irgendwie auch ganz deutlich. Abgesehen, wie es geschrieben ist von der Buchstabenwahl, aber es ist ja irgendwie schon auch genauso. Da hatten wir jetzt auch tatsächlich ein Gespräch mit einem anderen Kunden. Da ging es um Naming von Produkten, also Fahrräder. Und dann ging es um deutsche Namen. Und dass die ja dann eigentlich immer so wahnsinnig unsexy sind, ne? Also wenn man sowas dann irgendwie benutzt, dann klingt das immer schnell nach Friseur oder so nach schlechtem Wortwitz. Selbst das aber funktioniert bei euch hervorragend, weil da irgendwie dieser Humor in den Wörtern dann halt auch liegt. Und so ist irgendwie international, glaube ich, auch gut funktioniert. Absolut, absolut spannend.
Ja, ich packe einfach mal direkt da an, worüber wir gerade geredet haben. Also wir haben dieses Augenzwinkern oder diese Kommunikation bei euch auf jeden Fall auch an mehreren Stellen, also witzig, dass du es ansprichst, Johannes, wir haben das an mehreren Stellen irgendwie so wahrgenommen. Also zum Beispiel die Namen, die eurer Fahrräder, die ihr ja auch total plakativ immer wieder nennt, ne? Also wenn man sich die Brandtexte durchliest, wenn man sich eure Artikel durchliest, dann sprecht ihr da halt immer von diesem Namen, ne? Wie du gerade schon sagtest, mit der quasi generischen Gestaltung jetzt Helvetica, Utl Eicher, da noch so ein paar andere Kniffe irgendwie drin sind, wie von diesem Namen. Max, kannst du uns mal ein bisschen was erzählen, wie das so zustande gekommen ist, ihr euch auch dafür entschieden habt, so eine Kommunikation zu wählen, beziehungsweise was das für ein Stilmittel für euch ist, das ihr so in dieser Gewichtung auch benutzt?
Also ich glaube, das ist Ausdruck von ganz natürlichen Persönlichkeit von, also auch von Johannes und mir in der Designarbeit. Irgendwie ist es einfach so, ne, dass wir gerne so Augenzwinkern drin haben und ich bin auch jemand, der sich gerne nicht zu ernst nimmt, so selber. Und mit Standard war das dann von Anfang an, ja, genau, wie du schon gesagt hast, auch in dem Namen ja schon drin, so, ey, wir machen jetzt hier irgendwie Fahrräder, die sollen sozusagen irgendwie, ja, so der ganz große Wurf, das soll einen neuen Standard kreieren in der Welt des Fahrrades, aber es ist auch gleichzeitig einfach ein einfaches Standard, so halt, ne? Irgendwie so ein Berliner, da kommt es ja so ein bisschen her auch, nichts Besonderes irgendwie, und das hat glaube ich diesen Spannungsbogen schon aufgeschlagen irgendwie im Namen, und das war schon das Gründungsmoment, hat das irgendwie reingegeben in die Brand, und das kommt natürlich auch wieder aus einer Persönlichkeit heraus, dann von mir und von uns dann auch in der Namensgebung der Modelle. Also witzig, wir haben auch gesagt, also der Brandname muss natürlich irgendwie in Deutsch und in Englisch funktionieren, ist ja klar. Aber dann war uns immer wichtig, dass wir irgendwie auch aus Berlin kommen und dass wir eine deutsche Marke sind. Haben auch eben gesagt, ja, dann sollten doch die Namen der Räder auf jeden Fall deutsch sein. Und das treibt auch interessante Blüten jetzt in der internationalen Verwendung. Also wir haben jetzt gerade in der Pipeline vielleicht mal irgendwie ein T-Shirt zu machen mit so lautschriftmäßig, wie man eigentlich Kreissäge ausspricht. Nämlich nicht Chrissage, wie es normalerweise gesprochen wird im englischsprachigen Raum.
Chrissage, I love it, Alter. Das ist ja geil.
Und ja, also genau, dieses Augenzwinkern ist auf jeden Fall super wichtig, mir auch irgendwie immer gewesen für die Marke, auch für die Firma, so. Das ist auch Teil von unserem Wertesystem, ist schon natürlich professionell sein, aber Spaß dabei haben und auch mal eine Kampagne mit Fun is Fast, was irgendwie sich auch auf den Sport für uns überträgt, wo wir sagen, ja, wenn man Spaß bei der Sache hat, dann läuft's einfach besser, dann ist man schneller, auch auf dem Fahrrad. Also insofern, genau, sind wir immer wir wollen immer die Leute sein, die fast and friendly irgendwie auch sind in der, bei uns auch im Community-Leben und so. Und ja, so hat das, auf jeden Fall ist es super im Kern irgendwie der ganzen Sache drin.
Was ich halt finde, ist, dass da eigentlich ganz wenig berechnet ist oder so, sondern es ist halt authentisch, weil das ist halt eine authentische Ansprache, mit einem Humor, der einfach so da ist, weil ihr seid selbst eure eigene Zielgruppe und macht einfach, worauf ihr Bock habt. Ich meine, das ist halt irgendwie hard to beat und das kann man auch nicht so kopieren. Das ist automatisch dann irgendwie, ja, ich meine, das ist natürlich irgendwie auf eine Art, ist das ein semi-professioneller Attitude, Aber auf der anderen Seite ist es halt auch voll geil und erzeugt irgendwie echt so ein Gefühl von Echtheit, was halt nicht fake ist, was halt auch da ist, so, ne? Und was halt, alle machen das, weil die das geil finden. Alle wollen die geilsten Fahrräder bauen, die man mit all den Randbedingungen, die es gibt, herstellen kann. Und ich finde, da gibt's so eine krasse Vertiefung von Skills und von Wissen und von auch so, ich meine, am Ende kommst du bei Metallurgie an, so, ne? Und ich meine, das da seid ihr irgendwie auf so einem Weg, das matured immer weiter und es geht immer weiter in die richtige Richtung, es wird immer besser und es wird immer tiefer. Also Standard ist so ein geiler Brand und hat so viel Power, der Brand hat so viel Power, das Potenzial von Standard ist bei weitem nicht ansatzweise gehoben. Das ist einfach cool, irgendwie diese Reise zu sehen, die auch manchmal wie so eine Odyssee war zwischendrin, wo ihr, weißt du, so, ne?
Ja, voll, ja. Und aber Stadien gegangen irgendwie. Ja, aber was du sagst, dieses Moment von dieser Entwicklung, da muss man dann auch schauen, dass man natürlich das, was am Anfang im kleinen Rahmen, auch mit so wenigen Leuten, die wir waren, die irgendwie alle auch ähnlich getickt haben, was so ganz natürlich da gewesen ist. Das ist natürlich auch nicht immer einfach gegeben, dass das dann auch da bleibt mit irgendwie neuen Leuten, die dazukommen. Und klar, wir versuchen natürlich irgendwie da ein Team zu schaffen, was da gleich tickt und an einem Strang zieht. Aber wir hatten zum Beispiel letztes Jahr eine Situation, wo jemand Neues reinkam und in die Brandabteilung und einen Shoot dann gemacht hat für ein neues Rad. Als ich dann den Rohschnitt gesehen habe, war das Rad lila. Und beim Shoot sind die an so einer lilanen Dixie-Toilette vorbeigekommen, die im Prinzip fast genau die gleiche Farbe hatte und haben irgendwie so, in dem Rollcut war dann so eine Szene, wie einer so aus diesem Dixie-Klo rauskommt und das Fahrrad so daneben steht. Und dann im Endergebnis war es nicht mehr drin. Und dann habe ich die so richtig die Leute rangeholt und habe gesagt so, ey, sowas muss drinbleiben. Das ist, was wir machen. So. Wir wollen das haben, so dass das ein Augenzwinkern gibt. Und es war so ein Moment, wo man das so sehen konnte, dass das auch nicht nur unbewusst funktioniert, sondern dass man manchmal auch dann schon darauf hinweisen muss.
Ja, total spannend. Also ganz viele Sachen. Jetzt habt ihr viel gesagt, was auch schön ist. Und da sind ganz viele tolle Sachen da drin. Und eigentlich so der Kern des Ganzen, den finde ich extrem spannend und sehr interessant, ist, dass ihr, ihr stellt die Freude und den Spaß und auch irgendwie das authentisch gewachsen irgendwie in den Vordergrund. Und viele Leute suchen ja danach. Es gibt viele Marken da draußen, die danach suchen, die Leute beauftragen, eine Strategie zu entwickeln, um dann halt irgendwie so auch authentisch zu sein oder so einen Purpose zu finden und so zu funktionieren. Und bei euch ist es ja jetzt so, ihr seid ja jetzt nicht nur einfach irgendwie ein hipper Brand aus Berlin, der ein paar Fahrräder macht, sondern ihr seid ja ein professionelles Unternehmen. Mit den Leuten, mit denen ich in den letzten Tagen gesprochen habe, wenn ich denen erzählt habe, dass wir dieses Gespräch hier heute führen, also alle Leute, die in der Fahrradbranche aktiv sind oder zumindest eine Leidenschaft fürs Fahrradfahren haben, alle, es war immer die gleiche Antwort. Es war immer so, ja geil, absoluter Love-Brand. Ja cool, warte ich nur drauf, will ich unbedingt hören. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob die unbedingt alle ein Fahrrad von euch besitzen, aber die Strahlkraft, also aus Markensicht, ist bei euch einfach so groß und ich glaube, es hat so sehr viel damit zu tun. Und was ich aber sehr interessant finde, ist der Sprung dann in das Professionelle, weil ich weiß ja, dass ihr auch sehr erfolgreich seid, auch im Radsport tatsächlich, also die Fahrräder ja jetzt nicht nur cool aussehen und es eine coole Attitude irgendwie gibt, die man da irgendwie hat und Humor und so, und das ist natürlich alles extrem wichtig, aber ihr seid ja auch professionell. Und wie schwer war das für euch, diesen Sprung zu schaffen? Vielleicht war es auch gar kein Sprung, vielleicht war es ein Spagat, eine Entwicklung. Könnt ihr da ein bisschen was zu erzählen? Das fände ich wahnsinnig spannend zu hören.
Ich würde sagen, das war oder ist eine mega Herausforderung. Wir sind da auf keinen Fall irgendwie schon auch durch mit. So mit diesem Prozess der Professionalisierung. Man muss schon sagen, also als wir gestartet sind, war das echt nicht eine professionelle Firma. So. Das waren einfach echt ein paar Jungs, die so Fahrradladen irgendwie gemacht haben und so ein bisschen, da bin ich, keine Ahnung, die ersten Jahre bin ich immer um 12 erst ins Büro gegangen, weil ich vormittags Radfahren war. So. Da musste man selber, also ich musste dann auch irgendwie erwachsen werden und sagen, okay, also irgendwie, was ist denn hier der Plan und was muss denn dann jetzt passieren, damit wir das erreichen können? Ich glaube, da hat uns dann wiederum auch meine Frau Anna, die ja so Co-Gründerin ist und CPO bei uns, extrem geholfen, weil die da eine andere Persönlichkeit ist. Die hat einen Coaching-Hintergrund und hat uns da super viel nach vorne gebracht als Firma. Aber ja, da gab es auch echte Schmerzen und da gibt es auch nach wie vor echt. Das letzte Jahr war voll krass für uns, weil wir irgendwie jetzt, ja, wir sind jetzt so gut paar 30 Leute und voll gewachsen in Covid natürlich, auch das Team, und haben da ja große Herausforderungen gehabt, das irgendwie dann zu transportieren. So dieses, der Druck steigt, aber wir wollen weiter Spaß haben. So. Jetzt gerade kann ich sagen, haben wir es, glaube ich, geschafft, so den Berg mal einmal jetzt wieder zu überwinden. Und das Wichtige, glaube ich, was einen darüber bringt, ist die Vision, die gemeinsame, und das Ziel. So, das war lange undefiniert und haben wir aber jetzt für uns definiert, auch richtig so wirklich in einem Workshop mit dem ganzen Team, sind zwei Wochenenden letztes Jahr komplett so, haben das eben einfach professionell auch gemacht, haben gesagt, so, wir müssen jetzt hier mal auf Papier bringen, was dieses Feeling ist, was wir über die Jahre bei Standard alle geliebt haben und was uns irgendwie gerne zur Arbeit hat kommen lassen. Dann so sind wir irgendwie eine Weile in die falsche Richtung vielleicht damit so ein bisschen gelaufen, haben dann das, was man, wovor man dann so Angst hat, dass dann, sobald man es ausspricht, dass es dann ist irgendwie entzaubert. Das war dann auch ein bisschen so. Aber im Endeffekt war dann die Vision, also wir haben sozusagen für uns als den einen Leitsatz jetzt gesagt, auf Englisch natürlich irgendwie, weil we come together to redefine the standard of modern cycling. Das fasst super viel zusammen für alle bei uns im Team, warum wir das machen. So, weil wir wollen irgendwie echt einen Impact halt haben in der Welt des Radfahrens, auch Radsport so voll wichtig da. Wenn man das so als Nordstern irgendwie im Auge hat mit allem, was man macht, dann kann man eben auch sagen, ja gut, wenn das so ein Riesenziel ist, dann muss man halt auch ein bisschen mit Ernst bei der Sache sein. Irgendwie.
Ja, ist total interessant. Aber sag mal, wie hat der Prozess dann stattgefunden? Habt ihr das komplett intern gelöst mit dem Workshop oder habt ihr euch von außen auch Hilfe dazu geholt? Oder habt ihr da selber ein Team, was auch dazu in der Lage ist, so einen Workshop zu führen? Du hast ja gerade schon gesagt, dass deine Frau euch sehr geholfen hat, weil sie einen Coaching-Background hat. Seid ihr da, oder manchmal hilft ja auch die Perspektive von außen so formuliert, um dann vielleicht auch den einen oder anderen Durchbruch in so einem Workshop oder in so einer Tätigkeit halt irgendwie zu finden. Wie war das bei euch?
Also wir haben das komplett intern gemacht, aber tatsächlich, Anna, meine Frau, ist zwar seit 12 Jahren Teil von Standard, aber ist nicht selber so tief drin in dieser ganzen, also die ist nicht ein Rad-Nerd, so wie viele andere von uns, und hat da eigentlich, glaube ich, echt auch schon genauso diese fast externe Perspektive auf das Geschehen oft, die sie da so mit reinbringen kann. Und ja, nee, das hat gut funktioniert. Also ja, man muss auch sagen, wir haben einfach ein geiles Team. Wir haben einfach echt Leute, die super hinter der Brand und hinter dem stehen, was wir machen, und auch so intrinsisch motiviert Bock haben, sowas dann zu entwickeln, damit wir alle gemeinsam irgendwie besser werden können als Firma, um das eben weitermachen zu können, was wir machen, nämlich coole Räder bauen, mit denen wir Spaß haben, die zu fahren. So, ne? Das haben schon alle verstanden irgendwie dann jetzt so über diesen Prozess, dass das, wenn wir das weitermachen wollen, dann bedeutet das, dass wir irgendwie auch, ja, ernsthaft eine Firma sein müssen halt und nicht nur irgendwie für Spaß an der Freude.
Ja, cool. Ja, ist ja auch nur der Teilaspekt, ne, der das Puzzlestück zusammenbringt. Also den Spaß, Gott sei Dank habt ihr den, und den spürt man ja auch. Sonst wäre er ja auch eine von den anderen etwas langweiligeren Brands, zumindest von der Außenwahrnehmung. Ja, also jetzt habt ihr ja auch ganz spezielle Rahmen gebaut oder zumindest damit angefangen, also auch was das Material angeht. Kannst du uns das für alle, die da vielleicht nicht so tief drin sind, einmal erklären, wie es dazu gekommen ist? Also Stahlrahmen erstmal zu haben und wie da die Entwicklung ist bis heute? Auch für den Performance-Bereich, was ich auch spannend finde.
Ja, boah, das ist echt ein riesen Themenfeld. So, stoppt mich, wenn ich irgendwie jetzt ins Labern komme. Hey,
dafür sind wir hier. Das wollen wir einmal wissen.
Laber on. Jetzt wird's juicy, Mann. Jetzt wird's noch juicy. Ey.
Ja,
das
ja.
Ist echt interessant.
Ja, ja, voll. Nee, klar, genau. Also das ist. Ja, also angefangen haben wir mit Stahl damals ja ganz so natürlich aus, also das erste Bike, was wir gemacht haben, war ja so ein Urban Fixed Bike, inspiriert von der Kairin, von der japanischen Kairin-Kultur eben, was damals so der Style war für die Messenger-Kultur. Und das waren Stahlräder, einfach so von sich aus. Ich war davor eigentlich hauptsächlich auf dem Mountainbike unterwegs und da auch auf Alu eher, aber hatte mir dann ein Stahlrad gekauft, eben auch so bevor es dann Standard gab, und fand das geil, fand das Gefühl irgendwie gut und die Ästhetik gut, diese schlanken Rohre und das super klassische Erscheinungsbild. Ja, und dann hat sich das eigentlich über die Jahre durchgezogen, dass wir bei dem Material geblieben sind, aus verschiedenen Gründen. Die Möglichkeit, wirklich ein originäres Bike zu machen mit einer eigenen Geometrie und also wenn du jetzt in Carbon denkst zum Beispiel, dann wir hatten vielleicht einfach auch nicht die Möglichkeit, einen eigenen Mold aufzumachen oder vielleicht mal einen, ne, aber dann nächstes Jahr willst du was Neues machen, dann also die Möglichkeit, schnell zu entwickeln und neue Iterationen rauszubringen, bietet mit Metall auf jeden Fall. Dann natürlich weiterhin die ästhetische Komponente, wo ich immer fand, dass es einfach die schönsten Räder waren. Auch moderne Rennräder dann in Stahl. Und dann, ja, muss ich sagen, am Anfang war das nicht so unbedingt so ein Gedanke, aber relativ schnell dann natürlich kommt auch das Thema Nachhaltigkeit ins Spiel, wo man einfach sagt, Stahl ist Carbon definitiv weit überlegen, was irgendwie erstmal die CO2-Bilanz, aber dann auch den Afterlife-Cycle so betrifft, ne, die Recycelbarkeit und so weiter. Ja, und dann so wie Standard, die Räder von Standard haben sich dann so mit unseren eigenen Fahrradleben entwickelt. Wir haben dann immer sozusagen, wenn wir eine neue Disziplin im Prinzip für uns entdeckt haben, haben wir dann das entsprechende Rad dazu gebaut. So. Also am Anfang waren wir irgendwie Fixed Gear Racen, dann brauchten wir ein Alu Trackbike, weil das auf den Stahlrädern dann die Performance nicht in dem Maße gegeben war. Dann Rennradfahren gegangen, haben es am Anfang auf dem Stahlrad gemacht, haben dann aber gemerkt, okay, hier brauchen wir auch ein Metall, also Alu-Rad, um da kompetitiv zu sein. Bis hin zu dem Moment, wo wir dann die Geburtsstunde von dem Standard, was es heute ist, war dann die erste Kreissäge tatsächlich. Oder die zweite, die erste war noch in Asien produziert. Wir haben ja am Anfang alle Räder in Taiwan bauen lassen und hatten dann, ich war irgendwie so auf dem Film, dass jetzt wir machen hier irgendwie ein Alurad, das soll performance-orientiert sein. Und bevor Alu von Carbon abgelöst wurde, war so der Pinnacle, waren damals die Scandium-Legierungen, Alu-Scandium-Legierungen. Und das will ich mal, so ein Rad will ich mal jetzt bauen und fahren irgendwie. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und habe im Prinzip Dedacai in Italien gefunden, die das noch so in ihrem Katalog irgendwie so drin hatten, so Scandium-Rohre. Haben wir die kontaktiert und gefragt, könnt ihr uns... Also wir haben gehört, die sind irgendwie diffizil zu bearbeiten und so, das kann nicht jeder. Könnt ihr uns in Taiwan eine Firma sagen, die mit euren Rohren da arbeiten kann? Worauf die meinten, dass sie, ja, können sie vielleicht, aber wenn wir erstmal nur samplen wollen, dann sollten wir das doch in Italien machen, weil das ist viel einfacher und schneller und so. Und dann, ich war am Anfang, als wir angefangen, ich war ja total grün. Ich hatte ja keinen Hintergrund in der Fahrradindustrie. Also ich habe mir das alles so learning by doing irgendwie erarbeitet oder wir uns da gemeinsam. Und mir kam am Anfang gar nicht die Idee, dass ich ja vielleicht meine Räder auch in Europa produzieren lassen könnte, weil es war so ganz für mich so ganz klar, das wird halt in Asien gemacht. Dann ja, war ich total überrascht festzustellen, dass es so eine ganz lebendige und tolle, traditionsreiche Fahrradmanufakturkultur in Norditalien noch gibt, die lebendig ist. Und ja, haben ein Sample da gebaut bei der Firma, bei der wir jetzt immer noch sind. Und ja, war so ein bisschen so ein never go back Moment, weil es war einfach geil. Ne? Wir sind da runter easy gekommen, haben mit den Italienern uns sofort gut verstanden. Das ist eine geile kleine Firma, die es seit 30 Jahren gibt, die natürlich drunter gelitten haben, dass das Metall als Material erstmal ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Ja, dann so mit denen sind wir dann da so losgegangen. Und jetzt inzwischen seit, ja, gar nicht so lange, wir hatten nochmal vor 2 Jahren so einen internen Moment, auch wo wir alle zusammengerufen haben, das ganze Team, und nochmal so die Frage gestellt haben, im Prinzip auch in so einem Workshop, wie sieht denn das eigentlich aus, wenn wir hier irgendwie noch auch weiter wachsen wollen, dann ist ja schon mal klar, der Massenmarkt ist Carbon irgendwie. Wollen wir ein Carbonrad entwickeln? Und es war dann echt also für mich ein schöner Moment, weil alle total einstimmig waren, so, nee, wir machen Metall, wir sind die Metal Guys irgendwie und wir glauben daran, dass das in Zukunft auch wieder noch im Performance-Bereich auch viel mehr wieder seinen Stellenwert haben wird und wir wollen da an der Speerspitze irgendwie dabei sein. Und das war dann so der Ausgangspunkt für jetzt, was jetzt alles so stattfindet und wir ist alles noch so im Entstehen, aber wir sind voll dran, wirklich das auch nach vorne zu treiben, haben super geile Kontakte im wirklich so in der Entwicklung von Legierungen und neue Metalle sozusagen irgendwie werden in den nächsten Jahren bei uns zu Prototypen werden und Additive Manufacturing ist natürlich ein großes Thema für auch aerodynamische Metallräder sozusagen und
geht ab.
Ja, das ist cool. Es ist natürlich geil, die Attitüde oder dass man dann halt auch so im Kollektiv halt irgendwie sagt, nee, wir bleiben uns treu, ne? Das ist irgendwie so auch Teil unserer Identität, da haben wir alle Bock drauf, deswegen sind wir auch hier und wir haben jetzt vielleicht irgendwie nicht so viel Lust auf Carbon. So, das ist natürlich irgendwie, glaube ich, auch für die Gemeinschaft und für die Identifikation und irgendwie auch den Spaß an der ganzen Sache irgendwie total cool. Was mich interessieren würde, als ihr angefangen habt, da ist es ja erstmal, so wie ich das verstehe, aus dem persönlichen Interesse, ne? Also du fandest es halt irgendwie attraktiv, grundsätzlich, das hatte ich angesprochen, ne, die dünnen Rohre, irgendwie der ganze Style und dann hast du dich do-it-yourself, learning by doing, hast du gesagt, halt irgendwie so da reingearbeitet, was natürlich auch irgendwie total spannend ist, dass man dafür auch so einen Charakter hat und das vorantreibt, aber hast du damit oder habt ihr damit gerechnet, dass ihr denn diese Fahrräder überhaupt verkauft, dass man zu dem Zeitpunkt halt so Stahlrahmen macht? Ich meine, jetzt mal abgesehen von einer kleinen Gruppierung, die in Berlin vielleicht Bock hat auf so ein, ja, weiß ich nicht, man würde jetzt böse immer sagen, so Hipster-Fixie-Bike oder so im Nachhinein, aber habt ihr da irgendwie überhaupt dran gedacht, ob ihr Fahrräder verkauft, also über eine gewisse Anzahl hinaus oder hat das überhaupt gar keine Rolle gespielt?
Doch, klar, nee, wir waren da so richtig so, wir haben das, klar verkaufen wir die, wieso nicht, sind doch geil. Also das war so, das war halt auch, ja, immer, wie du vorhin auch schon gesagt hast, das war halt nie Kalkül so. Da muss man im Nachhinein natürlich auch sagen, es hätte auch voll in die Hose gehen können, aber wir haben immer so dieses Sendungsbewusstsein dann irgendwie gehabt und gesagt, wir machen das, ist geil, das finden bestimmt andere Leute auch geil. Natürlich waren wir auch echt, am Anfang einfach, sind es ja immer noch, aber am Anfang waren wir ja super, super, super klein. Also da war jetzt auch das Risiko überschaubar. Wenn das keiner kauft, dann halt nicht so. Ne?
Aber ich glaube, ein Punkt ist ja auch wichtig zu nennen. Also ihr habt ja auch mehr oder weniger immer diesen Proof auch gehabt, oder? Also dass die Leute die Sachen gut finden, weil ihr ja von Anfang an extrem viel Community-Building betrieben habt. Also ihr habt ja durch das Cycling Café, was ja mehr oder weniger auch ein Shop war, wo ihr die Szene hattet. Max, du kommst, glaube ich, aus der Bike-Messenger-Szene auch, wo du ja eine extreme Connection zu der Community hattest. Und da konntet ihr ja wahrscheinlich die Sachen dann direkt testen, ja? Oder die Meinung von den Leuten, also von eurer Zielgruppe, wahrscheinlich direkt abgreifen. Magst du uns mal ein bisschen was dazu erzählen?
Ja, absolut. Also der erste Prüfstein sind immer schon auch ist das Team, das Interne gewesen. Also alle bei uns sind natürlich die Räder dann auch selber gefahren, auch in Rennen gefahren und da war, das ist immer und auch heute noch ein total wichtiger Moment so, wenn schon mal bei uns sozusagen alle die Räder wirklich geil finden, klar ist da ein Bias, aber die werden auch ja wirklich eben einfach richtig gefahren. Also keine Ahnung, wir haben jetzt gerade den neuen Pfadfinder, das Endurance-Stahlrad kommt jetzt bald raus und es wird jetzt, ist die erste Produktion, die wir in Tschechien machen, wird aus Asien auch jetzt nach, die Stahlräder kommen auch nach Europa und da ist jetzt gerade Maxo, unser Produktmanager, der eben mit mir zusammen auch von Anfang an verantwortlich für die Entwicklung der Räder war, der ist jetzt dann auch natürlich eine Story irgendwie für den Release, aber ist da jetzt 460 Kilometer von Berlin nach Tschechien gefahren auf dem Rad in einem Go so und dann danach weißt du einfach, ja, das Rad funktioniert, das ist ein gutes Rad so, ne? Wenn er da nicht Probleme hat, dann so. Und so hat es für uns intern immer gut funktioniert Und dann aber natürlich auch in der Berliner Community, auch so, wir sind ja ziemlich früh auch immer dann schon Rennen fahren gegangen mit Team Standard, sozusagen unserem Werksteam, das am Anfang einfach hauptsächlich aus Mitarbeitern bestand. Und über die Rides, die wir schon Jahre den Donnerstagabend, die schnelle Feierabendrunde machen. Ja, da haben wir immer so ein Proof of Concept irgendwie so ganz direkt greifbar drin. Und also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, den Donnerstagsride. Die Feierabendrunde wahrscheinlich nicht, ist ja nur in Berlin ein Begriff. Aber hier ist es schon echt bekannt als so, wir sagen mal, der schnellste Shopride der Welt. Jeden Donnerstagabend ist eine Trainingsausfahrt, die sich über die Jahre wirklich zu so einem, ja, fast, also in Renngeschwindigkeit sozusagen, mit einer Sprintwertung immer drin. Und da gibt's Leute, die sind über Jahre dabei schon. Und die meisten davon haben sich dann natürlich irgendwann mal auch einen Standard gekauft. Und die sind dann auch zum Beispiel natürlich jemand, den man einfach wirklich nach seiner ehrlichen Meinung fragen kann. So, okay, du kommst jetzt von deinem wahrscheinlich Carbonrad irgendwie, bist jetzt auf die Kreissäge umgestiegen, fährst das, also ist auch sozusagen unter vergleichbaren Bedingungen, fast Laborbedingungen, immer die gleiche Strecke, ne, mit den gleichen Leuten. Wie ist es denn so? Und wenn die dann auch sagen, ja, ist geil, geht voll ab, dann glaubt man das eben auch, ne? Ja. Und natürlich dann jetzt inzwischen ja auch wirklich im Rennsport, richtig im Rennsportbereich. Vor 2 Jahren haben wir angefangen, die Junioren vom Landesverband Brandenburg zu sponsoren. Es war auch so ein geiler Moment für uns, weil die U19, ne, die sind an uns rangetreten, haben so gesagt, die finden es geil und ob wir mit denen nicht was machen wollen. Und haben dann aber auch erzählt, dass sie so von, als es dann irgendwie aufgegleist war, dass sie dann so von ihren Peers irgendwie auch so gefragt wurden, ey, echt, ihr fahrt jetzt hier auf den Alurädern, das ist doch, habt ihr da nicht einen Nachteil dann in den Rennen und so? Ja, wer weiß, woran es liegt. Es wird eine Mischung aus einem Spirit gewesen sein, weil die einfach ein gutes Team dann waren, auch mit diesem Auftritt, mit denen gemeinsam alle die gleichen Räder und so weiter. Aber es liegt auch daran, dass es ein gutes Produkt ist. Am Ende haben sie die U19-Bundesliga in dem Jahr gewonnen und irgendwie alles, ne, Bergwertung und Einzel- und Teamwertung und so. Und so sammeln wir so unsere Real-Life-Proof-of-Concept irgendwie ein. Ja, auf jeden Fall. Die Community spielt da eine große Rolle.
Ja, das ist total interessant, weil ja grundsätzlich die Community auch ja ein Stück weit die Marke beeinflusst oder auch trägt, ne? Also wie kommt sie halt in die Welt heraus? Kann man natürlich irgendwie mit ganz, ganz viel Budget und Marketing machen und auch eben über diese Community. Wir haben am Anfang schon mal über Authentizität gesprochen und das kommt ja einfach extrem über diese Communities rüber. Deswegen finde ich das super interessant. Auf einen Punkt würde ich ganz gerne noch eingehen mit dir. Du hattest gerade diese schnelle Feierabendrunde oder grundsätzlich eure Rides angesprochen. Da habt ihr ja diese Everybody's Welcome Mentality. Also Leute können kommen, die keine Standardräder haben. Also es ist eigentlich egal. Es ist so ein großes Miteinander. Was macht diese, also gibt es diese Philosophie, diese Mentalität bei euch im Unternehmen grundsätzlich? Macht das eure Marke auch aus, dieser mit einer offenen Meinung irgendwie rausgehen und alle inkludieren?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch, würde ich sagen, in der so im Kern des Ganzen ist auch wieder eine persönliche Neigung oder Prägung. Mir war das damals total wichtig und war so mit der Gründungsgedanke für das Fahrradcafé, dass das auf keinen Fall so ein Snobismus gibt, den man viel antrifft oder weiß nicht, ob immer noch, aber damals viel angetroffen hat in Fahrradläden, so, ne, wenn du irgendwie reinkommst und nicht genau Bescheid weißt, auch damals so im Messenger-Kreisen, das war irgendwie schon echt teilweise ganz schön snobby, so. Und das war mir immer super wichtig, oder das ist, bin ich auch einfach so persönlich, dass mir das ultra wichtig ist, dass man einfach offen ist für alle Einflüsse, für alle Menschen und ja, mit einer gewissen Demut irgendwie agiert in dem Feld, in dem man sich so befindet und auf keinen Fall irgendwie irgendwelche Grenzen hochzieht, weil jemand nicht dazugehört oder so. Was natürlich auf eine Weise ist es schön gesagt und stimmt aber natürlich dann wiederum nicht so ganz. Also so diese Inklusion um jeden Preis ist natürlich unheimlich eine Utopie vielleicht, weil klar kannst du nicht zu unserem Ride kommen, wenn du nicht mit 45 dich wohlfühlst, weil dann wirst du halt abgehängt, so.
Kamha, nicht Jahresalter.
Achso, ja. nee, ey, es gibt ja durchaus 45-Jährige, die sich bei 45 km/h auf jeden Fall auf jeden Fall wohlfühlen. Nee, so, ne? Also, aber grundsätzlich ist diese Offenheit unbedingt in der DNA von Standard und so und ist mir total wichtig.
Das ist echt ein interessanter Punkt, den du da beschreibst. Und der finde ich auch ganz, jetzt wo du es ausgesprochen hast, fällt mir auch wieder auf. Und das war wirklich eine Idee irgendwie, dass das wirklich wichtig war. Obwohl ja die Bike-Szene an sich so eine krasse Richtigmacher- und Bescheidwisser-Szene ist. So, ne? Also da geht es sehr, sehr darum, alles richtig zu machen und Bescheid zu wissen. Und das ist gerade das Geile, weil ihr macht, oder ich sag jetzt auch mal wir, ne, machen alles richtig und wissen richtig gut Bescheid, aber sind halt trotzdem halt so leicht offen und fröhlich damit so, ne? Und irgendwie so cool, aber eben, das ist nicht kalkuliert so. Das ist so irgendwie so interessant. Und was ich auch noch sagen wollte, ist, dass alle Leute, die einen Standard haben und fahren, die werden alle zu Net-Promotern, so. Die werden alle zu Promoter von dem Brand, weil das Produkt einfach so geil ist und warum ist das Produkt so geil? Weil halt ihr so krasse Sportler habt im Team. Also du bist ja auch voll der Sportler. Ich bin nun wirklich nicht so der Sportler, aber ich fahre auch gerne. Ich fahre einen Standard aus der allerersten Generation. Das allererste Standard.
Von 2012.
Von 2012. Das ist mein Single-Speed-Bike ohne Schutzbleche, so voll geil. Ich bin halt schön Wettlerradler, ne? Wenn's zu kalt ist, dann letztlich werde ich wieder so, ah, oh, geil, die Sonne scheint. Ich fahre auf meinem Standard zur Arbeit, fahre so raus, so, voll kalt. bin gleich wieder zurückgefahren. Ich so, okay, fahr mit dem Auto zur Arbeit. Kein Bock, Alter, zu kalt. Das ist halt echt krass, ne? Also ich staune, auf was für ein Level da gefahren wird bei euch, so. Und das ist einfach so Kultur. Ich glaube, ich kenne keine anderen Firmen, wo auf dem Level das eigene Produkt geliebt und benutzt wird, so, ne? Das ist halt irgendwie auch was den Brand trägt und dazu irgendwie auch, ihr seid cool, Produkte sind geil und ihr seid Underdogs. Oder wir sind Underdogs. Und das alles zusammen, ich meine, wer liebt nicht den Underdog? Und was ist, und wenn das Produkt auch noch geil ist, so, naja, what can go wrong? Ich meine, so beziehungsweise kann ganz viel wrong gehen. Die ganze Zeit, das ist ja so, ne? Als Unternehmer und wenn man mit physischen Dingen hat, dann hat man so viele unkalkulierbare Randbedingungen und Risiken nonstop. Ich meine, ich glaube, Unternehmertum und vor allem, wenn man irgendwie was mit Hardware macht, dann geht so ziemlich alles wrong die ganze Zeit. Das ist irgendwie sowieso so festgeschriebenes Gesetz, was schief gehen kann, wird ganz bestimmt auch schief gehen. Hundertprozentig kann man die Uhr nachstellen. Und dieses verrückte Chaos, Menschenführung, also du musst ja dein Team leiten, führen, Produktentwicklung, Kommunikation, neue Sachen an den Start bringen, vernetzen, bam, bum, das ist so ein wilder Kosmos von Sachen, in denen du dich da bewegst. Das ist ja schon echt so ein zwölfjähriges Dauerabenteuer, so, ne? Es ist schon irgendwie krass, dass.
Deswegen liebe ich es, wenn ich zu dir ins Kämmerlein komme und wir bei einem Bierchen mal ganz in Ruhe an einem kleinen Design rumfrickeln.
Ja. Und wir diskutieren auch immer wieder das große Ganze, weil ich natürlich auch immer trotz meiner Nähe noch auch einen Blick von außen drauf mitbringe, so, ne? Und das ist immer,
ja,
das ist immer.
Aber sag doch mal, Johannes, das ist ja auch spannend. Also du jetzt so als Designer, Kreativer, wie auch immer, du hast ja auch noch andere Projekte, hast du ja gerade zu Beginn auch gesagt, dass du jetzt nicht fest angestellt bist und zu Beginn das Design so entworfen hast. Wie ist es denn für dich? In welchem Kontext steht die Marke für dich und in deinem Portfolio, wenn man so will? Also jetzt nicht für eine Bewerbung, sondern einfach für dich selbst als Mensch, als Designer. Wie sehr konntest du dich auch überhaupt davon lösen, dass du jetzt eben nicht fest im Team die ganze Zeit bist? Oder arbeitest du regelmäßig? Also bist du die ganze Zeit noch vor Ort und designst? Oder gib uns doch mal ein bisschen so eine Idee auch, wie das aus der Designperspektive sich für dich alles anfühlt.
Ja, klar, gerne. Also am Anfang ist es ja auch so, es ist all einfach aus so einem Feeling, ne? Es geht ja immer um irgendwie die Manifestation von Feeling, so, ne? Und natürlich mit den ganzen sozusagen brandergonomischen Gesichtspunkten, die du alle sozusagen checken musst, die ganzen Checkmarks, damit es funktioniert, so, okay, das ist eh klar, ne? Aber das ist so eine krasse Erfolgsgeschichte. Diese Logos und Dings, die sind so krass aufgeladen jetzt, die bedeuten jetzt so viel. wenn du am Anfang anfängst, was zu designen, was ja noch nichts ist. Das war ja eine Idee. So, ja, wir machen jetzt diesen Laden und wir fangen jetzt hier an und da musst du irgendwie drauf und dann, okay, und dann, okay, was machen wir irgendwie so? Ja, Standard und dann, okay, ist Standard und dann lass doch mit Standardsachen arbeiten. Okay, ja, klar, okay. Dann irgendwann haben wir dieses Performance-Logo gemacht, was natürlich irgendwie so ein bisschen auch so augenzwinkernd nach Bianchi geschielt hat, so, ne? Aber es ist, und dann irgendwie hier nochmal ein kleiner Tweak und da nochmal, okay, das T, da machen wir, damit es alles so läuft, machen wir das weg und da, bam, bam, bam. Auf einmal, oh, okay, jetzt sind so, durch kleine Tweaks ist es was ganz Besonderes geworden und es ist jetzt steht für sich und dann sehe ich es einfach die ganze Zeit in der Anwendung und freue mich jedes Mal so, dass es so geil funktioniert. Aber vor allen Dingen ist es einfach so, ist es für mich halt ein krass geiler Case, weil der Brand so geil ist und die Produkte sind so geil und sagen, ja, das ist übrigens CI, das ist damals auf meinem, oder eigentlich unserem Mist gewachsen, ist ja ein ganz enger Austausch gewesen, aber das hat mir natürlich irgendwie am Ende voll viele Türen geöffnet und was ich geil finde, ist zeitloses Design, klar, natürlich irgendwie so ein Retro-Bezug, aber eigentlich ist es ja wirklich einfach nach den Regeln des guten Geschmacks und des und den klassischen immer geltenden Regeln des Graphic Designs entstanden, ja. Und es ist ein zeitloser Brand und du musst nichts ändern. Der bleibt einfach geil, der bleibt einfach fresh. Und du siehst es ja auch, dass die großen Brands, die irgendwie, die kehren alle zurück zu ihren Logos, die man in den 70er oder 80er Jahren entwickelt haben, weil die sind einfach die geilsten. Also du siehst so bei irgendwie bei eigentlich ganz vielen amerikanischen Brands auch, die irgendwie durch ganz, ganz schlimme Iterationen ihrer Marke gegangen sind, dann irgendwann so zurück zu den Anfängen, so, ne?
Das ist übrigens auch, steckt sozusagen ja auch in dem Gedanken, also es stelle ich gerade so fest, dass das der Brand, der Design-Gedanke auch ist und der steckt aber auch in dem Produkt ja drin, in diesem Redefining, dass wir ja auch sagen, so wir gehen eben dahin zurück, wo es noch cool war, machen daraus jetzt so unser modernes Ding.
Genau, weil die Bildsprache und die ganzen Sachen geshootet sind, super tasteful, voll geil, es geht immer alles voll geil zusammen mit allem so. Mit die Brand Assets, mit dem Produkt, mit der Kommunikation, mit dem Spirit von den Leuten, das ist alles eins und das hat sich so gefunden und das ist also, ist es schmilzt so zusammen zu so einer Sache, wo du keine Fragen hast, so, warum das so ist. Das ist einfach so. Das akzeptierst du einfach so, ohne, du guckst es dir an und da kommen keine Fragen, warum das so jetzt so sein soll. Und das ist für mich dann ja auch immer so ein Stempel, so, ja, Design, es hat funktioniert, keine Fragen offen, so, ne? Der letzte Punkt, wo ich nochmal so richtig was reingegeben habe, war eigentlich, als wir dieses Teambike gemacht haben, vor 4 Jahren, 5 Jahren.
Ja.
Und dann habe ich damals so kleine Streifen, so mit so kleine Beschriftungsstreifen mit der Eurostile gemacht, weil die Eurostile und die Helvetica gehen ja auch sehr gut zusammen, sind ja auch super Friends, so. Und dann war voll witzig, weil dann ist es so voll krass, wo dann kurzzeitig mal mega Mainstream auch immer so die Eurostile dann wieder so, immer so ein halbes Jahr oder ein Jahr so kurz dem Trend voraus gewesen und dann kommt der Trend, holt einen wieder ein, aber dann geht man da so durch und dann bleibt man sich aber treu. Das ist jetzt so mit in den Formkanon vom Brand so mit eingeflossen. Das war so die letzte Drehung, die ich so mitgemacht habe. Aber wir haben schon besprochen, wir machen jetzt bald wieder, wir drehen jetzt bald wieder nochmal an der Schraube. Nein. So. Und da freue ich mich auch drauf, weil es ist ja total spannend mit dem Ach so, okay. Sorry. Oh, okay. Das muss man rausschneiden. Das ist noch geheim. Aber sagen wir so, ernsthafter Sport wird immer wichtiger. Da und auch die Idee von Identifikation mit dem Team und Merch und Fankultur und all diese Sachen, ja, werden da auch wichtig. Und da habe ich auch wieder Bock, ein bisschen mitzugestalten.
Ich glaube, das Ding ist, aus dieser damals schicksalhaften Vorstellung von Anna, von uns beiden, ist ja auch eine Freundschaft entstanden. Und ich weiß einfach, alles, was ich mit Johannes mache, wird immer geil. Weil Johannes hat's drauf. Und irgendwie gab's nie so den Weg, so dass man jetzt gesagt hätte, okay, du bist jetzt auch irgendwie wirklich fix bei Standard, aber eigentlich hätte ich das natürlich gerne. oder ich weiß, dass es immer egal, immer irgendwie, auch wenn das nicht mehr mal Standard ist, vielleicht irgendwann, dass wir immer was zusammen machen. Also wir haben ja auch immer Bock, wir haben ja auch ständig Ideen und das ist ja, da kommt einfach so eine gemeinsame Passion für das Design eben zusammen, die jetzt sich mit meiner Passion fürs Fahrrad verbunden hat, aber die genauso andere Outlets finden könnte oder finden wird, bin ich eigentlich von überzeugt.
Ja, ja, und das ist das Tolle, so wie wenn man einmal gemerkt hat, dass man seinem Gefühl vertrauen kann, weil das ist ja, Design findet ja ganz viel im Gefühl statt und du kannst es aber nicht, also klar hast du irgendwie ein paar Frontallappen, Gedanken und Konzepte, die natürlich auch dein Design irgendwo ein bisschen beeinflussen, aber das meiste ist eigentlich Feeling, so does it feel right, so, ne? Weil ich glaube, so Design, gutes Design verknüpft ja so viele Punkte, die kannst du gar nicht bewusst alle fassen. Das macht alles das Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein macht ja so kognitiv das Heavy Lifting, so, ne? Und das Unterbewusstsein drückt sich über dein Körpergefühl aus, über dein Feeling so. Und wenn du dann ein paar Mal gemerkt hast, dass du deinem Feeling trusten kannst und dass du, weil das Interessante ist, auch wenn du so Designs machst oder das andere große Design, was ich gemacht habe, was wirklich irgendwie influential war, war das die Maschine Mark III, die ich gemacht habe für Native Instruments und die, wo ich einfach auch super streng gegridet habe und einfach auch so zeitloses Design und Minimalismus in den Brand getragen habe, die vorher so komische Design-Features an allen Produkten hatten, die einfach gar keinen Sinn gemacht haben. Weil Native Instruments, sie haben es immer gut durchgezogen, ne? Aber es war so voll der Kampf, das zu overcome und da habe ich auch so gemerkt, da habe ich auch eigentlich nur so lange gearbeitet, bis es sich okay gefühlt hat. Und das war für mich, und das dann so ein krasser Erfolg geworden ist, so, das war für mich so neben Standard quasi so das zweite super erfolgreiche Design, ich habe auch andere erfolgreiche Sachen gemacht, das sind nicht die einzigen, aber das sind so für mich so die Stars, so Standard und die Maschine, das sind so meine most favorite und Leuchttürme, so die ich gemacht habe, die, ich glaube, da ist dann wächst so ein Vertrauen da rein, dass man eigentlich alles bearbeiten kann und eigentlich jedes Ding gestalten kann, wenn man sich da reinarbeitet und irgendwie und bis es sich gut anfühlt. Und ich glaube, das ist so eine, ich finde halt Design, vor allem im Marketing-Kontext, ist halt jetzt so ein Sklave der KPIs, der Key Performance Indicators. Es geht eigentlich, Performance Marketing ist eigentlich so der Moment der Auslöschung des Künstlerischen, der Kreativität, des Funkens irgendwie so. Kann man sagen, nee, stimmt ja gar nicht, du machst einfach so viele Designs und dann checkst du halt immer, welches halt am besten performt, aber und da ist dann vielleicht auch ein Funke drin oder so, keine Ahnung. Ich finde aber trotzdem, dass Design und auch Werbegrafik und all diese Themen so. Für mich war das damals, als ich damit angefangen habe, als ich mich dafür interessiert habe, war das irgendwie in dieser geilen Grauzone zwischen Kunst und Handwerk irgendwie. Und für mich so ein ganz wichtiger Identifikationspunkt war in meiner frühen Jugend irgendwie das Werk von Andy Warhol und so, ne? Und dann natürlich auch Hip-Hop und Graffiti, die ja auch quasi Werbung, Außenwerbung quasi, also was ist Graffiti, ne? Du machst dein Brand überall hin. Und das ist ja eigentlich quasi Außenwerbung. Ja, so Bomben und so.
Oder Form.
Ne? Das so als Design, als Ausdrucksform, als persönlichen Ausdruck, so, ne? Das ist ja auch immer der Einstieg für alle so. Und dann kommst du irgendwie aus, ich mach was irgendwie geil aussieht, irgendwie fängst du dann, okay, ich mach was für den Kontext funktioniert. Und ich mache was für ich versuche irgendwie damit die richtige Geschichte zu erzählen, aber auch in diesem richtigen Geschichte erzählen und so bist du, hast du immer noch einen persönlichen Ausdruck, ein persönliches Feeling und dein Taste informt es trotzdem. Und so ein Trust in das zu finden, plus aber auch die Ziele zu erreichen, um die es geht, so, das ist so ein Maturing-Prozess, der bei mir bestimmt länger gedauert hat als bei anderen, aber ich bin da auf jeden Fall irgendwie vor ein paar Jahren dann auch angekommen und jetzt habe ich so das Gefühl, so ey, mit unserer Passion, mit unserem Spaß, mit unserem Dings können wir wirklich viele Sachen machen. Leider muss man sich immer konzentrieren, weil man das Leben ist halt leider irgendwie so begrenzt und man hat und der Tag hat nur 24 Stunden, die Woche hat nur 7 Tage, ist eine Unverschämtheit. Man könnte doch noch so viel mehr machen und wir haben so viele Interessen und haben so viel haben immer so bei uns fliegen immer die Sparks die ganze Zeit, aber natürlich muss man sich immer dann doch irgendwie auch auf die Sachen konzentrieren und man hat dann diese 10.000 Stunden oder wie ist es nochmal, wie viele Stunden ist das? Wenn man da halt irgendwas so voll lange gemacht hat, dann hat man da halt einfach auch so einen super Megaskill, den muss man dann halt, oder man ist dann halt auch so skilled, das muss man dann auch anwenden, weil wenn man es nicht machen würde, wäre es ja auch bescheuert. Man entwickelt sich natürlich weiter, aber oh man, ey, so endloser Laberfleisch. Ich weiß gar nicht, wo das jetzt hingeht gerade. Was war die Frage eigentlich, Alter? Was war denn eigentlich die Frage?
Ja, ist nicht schlimm. Ihr habt total viele interessante Sachen gerade gesagt. Und eine Sache würde ich mir da jetzt mal rauspicken. Und zwar, ja, dieses Performance-orientierte im Bereich Design, ja, Grafikdesign irgendwie. Bin ich ganz deiner Meinung, weil dann wird es irgendwann glatt. Ne? Es wird so super Mainstream, dass es halt keine Statements mehr hat, wenn man alles irgendwie nur noch so macht. Und ich finde, dass das zum Beispiel eure Brand oder euer Projekt überhaupt nicht hat in dem Sinne. Also es hat ein Statement, es fühlt sich nach was an und ihr habt da halt auch so eine super coole Konstellation gefunden, dass ihr, glaube ich, ganz viele Typen mit reinbringt, die auch einen Background haben und die eine Inspiration aus irgendwas rausziehen. Und dadurch macht ihr ganz, ganz viel richtig. Da hattest du ja gerade auch schon gesagt, Johannes, dann fühlt es sich ja auch irgendwie so an, als ob das funktioniert. Ja, und das ist bei Design ja dann auch immer so, wenn man was Gutes gemacht hat, dann habe ich das Gefühl, dann fühlt sich das so an, als ob es das 50, 100 Jahre geben würde, schon immer. Man hinterfragt das gar nicht. Ne? Und das habe ich auf jeden Fall auch das Gefühl für bei Standard. Und da kommen so ganz viele Komponenten zusammen. Und wenn man sich mal anguckt, ich meine, so lange gibt es euch ja gar nicht, aber es fühlt sich halt viel, viel länger an. Ich glaube, das ist dieser Umstand, dass ihr diese ganz vielen Skills und Backgrounds zusammenbringt. Johannes, du hattest es gerade auch schon mal kurz angesprochen. Du kommst ja auch so ein bisschen aus der Hip-Hop-Kultur. Hast du Lust, uns dazu einmal abzuholen, wie das verlaufen ist und was das auch für einen Einfluss auf deine Arbeit hat, auf dein Grafikdesign?
Ach so, du meinst, ja, naja, also klar, Full Disclosure, ich bin Dr. Fu Manchu von der MOR Crew, represent, genau, also ich bin irgendwie in den 90er Jahren zu Hip-Hop gekommen, über Graffiti. Also eigentlich war das so, ich war zuerst auf der Waldorfschule, bis da rausgeflogen bin, weil ich zu unruly war, da waren wir alle so kleine Punks. Dann gab's irgendwie so und aber dann sind ganz viele Punks sind ja zu Graffiti übergewechselt. Es gab ja auch in Berlin, aber ich denke überall auch sonst so diese komische Mischform des Assel-Hip-Hoppers. Ich bin aber relativ straight dann irgendwie zu Hip-Hop gewechselt und war dann habe mich da super wohl gefühlt und bin dann da voll schnell zur Musik gekommen, weil ich einfach irgendwie das, ja, ich weiß nicht, fand es irgendwie geil und es war irgendwie auch so eine nicht besetzte Lehrstelle, auch wenn eigentlich der Musikarm von Hip-Hop in der Berliner Hip-Hop-Szene nicht jetzt den höchsten Respekt hatte. Das Savas hat das mal sehr schön zusammengefasst. Als erstes die Schläger, dann die Breaker, dann die Writer und dann zum Schluss die Musiker. Sozusagen, so war die Respektpyramide. Aber ich bin jetzt nicht so der Schläger. Ich fand eher so die künstlerischen Aspekte in der Hip-Hop-Kultur geil. Aber das Coole ist, wenn du halt Respekt in der Kultur hast, dann hast du auch den Respekt der Schläger am Ende. So, und das ist dann auch ein Sicherheitsaspekt. Nee, Quatsch. Ja, also Hip-Hop hat mich total beeinflusst. Grafikdesign war das Lowdown-Magazin auch für mich total prägend. Ich habe nach der Schule auch mal irgendwie ein paar Wochen da Praktikum gemacht und war dann so auch Collaborator und habe immer irgendwie so Seiten gemacht im Lowdown und irgendwie bin auch in so Lowdown-Büchern hatte ich ein paar Seiten drin. Das war cool. Das hat mich dann irgendwie, hat dann die Tür geöffnet zusammen mit meinem Hip-Hop Street Cred, irgendwie habe ich dann viel dann für Adidas Originals gemacht in den Nullerjahren. Das hat natürlich auch wieder irgendwie so Lifestyle, Sport, Marketing, Credibility gebracht. Und ja, ich habe dann, also mein letztes großes Werk war damals 2003, war genauso in der Zeit, wo Napster Thema war. Napster war ein Riesenthema für CD-Verkäufe und Clans war ein Riesenthema, die auf einmal total Interesse hatten, irgendwie allen Leuten, die irgendwie mit Straße auch irgendwo in Verbindung waren, mitzuverdienen. Und diese zwei Sachen haben mich so ein bisschen aus dem Game also da war für mich klar so 2003, okay, Funky Adventures of Fu Manchu. Ich habe sozusagen ein richtiges Studioalbum gemacht in einem richtig amtlichen Studio, ein richtiges Werk, Vinyl released, okay, Bucketlist crossed off, so. Das habe ich gemacht. Das war cool. Ich habe das recouped. Ich habe eine Tour gemacht. Was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich halt gedacht, okay, ich fange nochmal an zu studieren. Ich habe da währenddessen ja schon voll viel, diese ganzen Lodern-Geschichten liegen ja schon vorher. Ich habe auch einige dann auch so Bunker-Cover und so ein Krempel gemacht und Merch und so ein Scheiß natürlich auch. Egal. Da habe ich gedacht, okay, ich studiere irgendwie Design, aber Grafikdesign kann ich ja schon. Hybris, ne? Grafikdesign kann ich schon. Ich mache Industrial Design. Dann habe ich halt Industrial Design angefangen zu studieren und währenddessen kam dann, habe ich wahnsinnig viel dann, also da kam dann eigentlich dann die ganzen Adidas Projekte, nicht Adicolor gemacht. Das war so ein Street Art Workshop physikalisch gemacht mit geilen Künstlern 2007 irgendwie ein Dreivierteljahr lang in der Tucholsky-Straße und so weiter und so fort. Das war alles unter New School Display. Und da habe ich natürlich auch jetzt nicht so mega aktiv studiert. Aber ich war eh nie so der Schulperformer, muss ich sagen. Und ja, und dann irgendwann, wie das dann halt immer so ist, dann habe ich auch direkt was mit Adidas gemacht und ich habe gedacht, es geht immer so weiter. Aber das ist ja so bei Adidas, ist ja so 3 Jahre und dann up or out. Ist es da. Da werden die Leute durchgeschoben. Du musst dich immer wieder beweisen und die Leute wechseln halt immer. Und irgendwann gehen dann halt deine ganzen Kontakte weg. Und dann habe ich noch mal ein bisschen in irgendwie eine Agentur gearbeitet. Aber dann habe ich gedacht, so jetzt wird es mal Zeit für den Abschluss. Und in der Zeit kam dann Anna an, hat uns beiden connected und wir haben irgendwie dieses Standardding, von dem ich auch überhaupt nicht ahnen konnte, dass das so ein geiles Ding wird, irgendwie mit dir zusammen gemacht. Wir haben ja noch ein System überlegt für so ein geiles Rastersystem für den Laden und so.
Stimmt, ja.
Das wurde aber sehr hemdsärmlich executed.
Oh ja, das ist dann irgendwie nicht zu voller Blüte gekommen. Ja.
Aber ist egal, das hat er trotzdem irgendwie, das war trotzdem irgendwie, also der Gestaltungswille war schon immer da so. Und das war dann auch genau 2000, vor 12 Jahren, war es dann so, dann war klar, ich werde Papa. Ich bin mit meinem Studium fertig und ich brauche jetzt irgendwie einen Job. Und dann bin ich irgendwie durch meine Liebe zur Musik irgendwie bei Native Instruments gelandet. Eine Berliner Firma, die Musikhardware eben auch macht und Software. Und genau, und jetzt irgendwie, und das, die Themen haben mich seitdem begleitet. Also ich weiß immer genau, wie alt Standard ist, weil bei der Eröffnungsparty hatte ich mein 4 Jahre altes kleines Mädchen auf dem Arm.
4 Jahre?
Vier Monate altes kleines Mädchen auf dem Arm. Oder die war, glaube ich, noch kleiner. Ich glaube nur 3 oder 2 oder so. Die war gerade erst geboren. Auf jeden Fall hatte ich mein kleines Mäuschen auf dem Arm, wie in einer anderen. Und die Sonne hat geschienen und ich so, oh wow, exciting times. Ja. Geil. Und ja, und seitdem irgendwie bin ich Papa, Industrial Designer, New School Display Betreiber immer noch irgendwie mit einer Arschbacke. Ich sage immer, das ist meine Bedroom Agency, weißt du, so wie Bedroom Studio. Das heißt, wir sind auch eigentlich, also hinterher siehst du, das ist meine Matratze, da penne ich auch. Vorne, vor mir ist das Heimstudio. Um die Ecke hinter dem Bücherregal ist mein Designarbeitsplatz. Deswegen, ja, es ist wirklich irgendwie, all diese Sachen haben sich jetzt irgendwie nicht skaliert. Aber sie existieren und sie bereiten Freude. Und seitdem sind wir Freunde und immer wieder machen wir was irgendwie. Ja, übrigens eine Sache wollte ich noch sagen. Manchmal wünschte ich mir, ich hätte mehr Zeit und könnte manchmal dir auf die Finger klopfen bei manchen kleinen Details, aber insgesamt machst du die Sache super und das ist total geil. Also, ich meine, manchmal.
Ja, mir fehlt manchmal die Strenge, ich weiß.
Ja, genau. Ja, aber das ist aber auch gerade geil. Das ist ja auch genau diese Polarität aus verspielter Strenge. Es gibt immer, das ist überhaupt so ein Designprinzip, was ich immer gefunden habe, die Poles, die Opposites, so. Das ist das und 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 das. Das ist irgendwie so, das, wenn ich zum Beispiel Designbriefs schreibe oder irgendwie so, ich habe so ein eigenes Format, so die Product Story, die ich immer anfange, bevor ich irgendwie ein neues Projekt mache, versuche ich die Product Story aufzuschreiben. Und da habe ich gemerkt, dass diese Polar Opposites eigentlich total hilfreich sind. So, nämlich dann immer so ein Spannungsfeld erzeugen, in dem man gestaltet. So. Und das ist total wichtig, weil wenn es so ein Spannungsfeld nicht gibt, dann ist es ja boring. Ja, aber ja, seit 12 Jahren habe ich dieses neue Leben und seit 12 Jahren gibt's Standard und ist ja auch ein neues Leben für dich. Und du meintest, es gibt Standard noch gar nicht so lange, aber 12 Jahre, das ist für mich eine Ewigkeit. Aber das ist interessant, ist auch, nämlich wenn du Vater wirst, in dem Moment, wo du da die Nabelschnur durchschneidest oder wenn du dabei bist, merke so, krass. 10 Minuten später
Neues Leben.
Neues Leben, neue Ewigkeit. Das hatte ich so ein krasses Gefühl. Hast du auch das Gefühl, als du Papa geworden bist, dass gerade eine neue Ewigkeit anbricht?
Nee.
Kannst du dich noch an die Zeit ohne Kids erinnern? Also bei mir ist es so, also für mich war das so, ich hatte die kleine Maus auf dem Arm, weil die sind ja dann neugeboren, kannst ja so einfach auf dem Unterarm, liegen die dann so, ne? Ich glaube so, oh krass, du bist jetzt ab jetzt für den Rest meines Lebens immer dabei. Irgendwie wow. Krass. Und dann hatte ich so, ist bei mir so der Groschen gefallen, neue Ewigkeit. Und diese neue Ewigkeit fällt eben genau auch mit Standard zusammen. Und für mich gibt es Standard jetzt auch schon irgendwie, auch, ist auch in diesem Ewigkeitsding mit drin.
Ja, voll. Ja, absolut nachvollziehbar. Ich glaube für alle hier, da wir alle Kinder haben, ich glaube, emotionaler Moment. Ich finde, du hast jetzt ganz viele tolle Sachen gesagt, die auch interessant sind. Ich glaube, der Kontext generell, dein Background in der Musik und in der Hip-Hop-Szene sowieso für den einen oder anderen dann wieder nicht. Für mich, ich fühle mich da sehr connected mit allem, was du sagst, auch den Details noch in den ein oder anderen Nebensätzen, wie die Leute sich damals so verhalten. Aber ich kann mich an die Zeit gut erinnern. Ich glaube, dass ich fand das total spannend, was du gesagt hast mit den KPIs und dem Design generell. Dazu würde ich auch gerne noch mal einmal ganz kurz was sagen. Ihr habt vorher vom Spirit gesprochen, der in dieser Firma drin ist, der so viel zusammenbringt und man kann es gar nicht alles so sehr erklären. Ich weiß, dass es ganz viele Leute da draußen gibt, die versuchen, diese einzelnen Puzzlestücke zusammenzusetzen, um sowas zu erzeugen und es vorher zu erklären, zu versuchen, über so eine Strategie, KPI an Zahlen, ausgerichtete Gestaltung. Die ist natürlich auch, ich meine, wir sind ja gerade auch bei einer Designgeschichte gewesen und auch bei einer Funktion, die wir ja alle vertreten und du, Johannes, ja auch, das habe ich schon auch rausgehört. Trotzdem ist es am Ende ein Gefühl. Und ein Gefühl kann man nicht in Zahlen fassen. Man kann sich nicht zu 8% gut fühlen oder zu 7% gut fühlen. Man kann es zwar sagen, aber man kann es so nicht fühlen. Und so ist auch unsere Kommunikation, also auch unsere visuelle Kommunikation. Und das finde ich total toll, dass die Leute das da draußen auch einmal so hören. Wir sind alle getrieben von Zahlen und auch von Daten in unserem Leben und auch als Unternehmer. Das ist irgendwie ganz klar. Trotzdem kann man nicht mal alles an Zahlen ausrichten, sondern wir brauchen auch Emotionen, weil wir sind alle Menschen. Und das macht eure Marke auf jeden Fall so stark, weil der Spirit da ist und weil auch die Community da ist und die Community sich nicht erarbeitet wurde, weil man vorher Zahlen verglichen hat und mal geguckt hat, was ist jetzt der nächste Trend und welche Influencer können wir halt irgendwie jetzt hier für uns nutzbar machen und wo wollen wir uns denn platzieren oder positionieren in einem Markt, sondern weil es einfach daraus entstanden ist. Und ich glaube, dass Hip-Hop erstmal so eine sehr, sehr gute Basis für so viele Hip-Hop und Skateboarding, so eine gute Basis für so viele Kreative war, weil dieser Do-It-Yourself-Spirit da drin ist, dass man einen Antrieb hat, Dinge zu erschaffen. Heute heißen die Leute Creator. Ich weiß nicht, ob die alle in diesen Spirit reinpassen, aber dieser Spirit führt zu was und den spürt man bei euch. Und da spürt man halt auch, dass es nicht von der Außen, von der Agentur gekommen ist, die euch jetzt mal gesagt haben, so seht ihr aus und jetzt könnt ihr eure Sachen verkaufen. Und das macht für mich persönlich euch aus. Und das ist, glaube ich, das, warum die Freunde, mit denen ich gesprochen habe, alle gesagt haben, hey, das ist eine absolute Love-Brand. Also das wollte ich nur noch einmal unterstreichen, weil ich da sehr viel Gold drin gesehen habe.
Ist auch eine Love-Brand. Ich finde auch, und also ich liebe die Brand auch. Und
ja, ich auch.
Wir lieben die alle total. Und ich finde, es ist so geil, man, es gibt für alles irgendwie immer, für alle Design-Themen immer ein Simpson-Meme. Ne? Und das ist natürlich dann Pucci, der zu 12% dem Drasta-Clan angehört. Kennt ihr das? wo Homer irgendwie so ein Device ist für so ein Animation-Character, Pucci. Und der ist so komplett so von so Managern definiert und so. Da gibt es so eine Frau, die so im Meeting-Raum referiert irgendwie. Pucci ist natürlich bombt richtig hart. Natürlich, alle hassen Pucci, aber das ist so
ich finde, das ist voll alt, die Folge, ne?
Aus ja, den uralt,
ersten uralt. Staffeln da. Ja, ja, ich kann mich so vage dran erinnern, ja.
Ich habe noch eine Frage. Wir reden die ganze Zeit irgendwie über Brand und über Personality und es ist ja eigentlich was bei euch total intuitiv und organisch gewachsen ist, bis es dann zu einem Zeitpunkt kam, Max, du hattest das gerade einmal angesprochen, dass ihr dann an dem Punkt wart, wo ihr für euch dann auch definieren musstet, okay, werden wir strategischer, was machen wir, wie ist die Ausrichtung, wie ist die Vision? Wann war denn eigentlich so der Zeitpunkt, wo sich das für euch nach einer Brand angefühlt hat? Also, dass ihr gesagt habt, so jetzt sind wir eine Brand geworden. Und gab es irgendwas, was das so beeinflusst hat oder war das irgendwie ein schleichender Prozess? Kannst du uns da mal mit auf die Reise nehmen?
Ja, gute Frage. Also es ist ja irgendwie komisch, weil wir haben uns ja schon damals hingesetzt und haben irgendwie gesagt, wir kreieren jetzt hier das Logo für diese Brand, ne?
Genau. So,
aber es war ja halt eigentlich nur dieses Cycle-Café irgendwie. Aber vielleicht war auch schon so irgendwo so der oder nicht vielleicht, sondern es gab schon so diesen kleinen Funken von, vielleicht kann das auch mal irgendwie was werden, so der Anspruch irgendwie was in die Welt zu bringen, was irgendwie Widerhall findet, war schon da.
Auf jeden Fall, wir haben ja auch von Anfang an gleich Trademark hinter die Sachen gesetzt, so immer, weißt du, Alter, da muss auf jeden Fall noch ein TM ran, Alter, das ist nicht komplett.
War natürlich alles ordnungsgemäß angemeldet.
Genau, alles eingetragen. Ich glaube, das Interessante ist irgendwie, dass sich alles so, also das Branding, du ziehst ja da so raus und das ist halt wie im Mittelalter oder auch, ne, wenn du ein geiles Wappen hast, trägt dich das auch irgendwie. Und deswegen ist halt auch Branding, auch gerade im Startup-Kontext, total wichtig. Wenn du ein geiles Symbol hast, was ein Identifikationspunkt ist, wenn es T-Shirt-worthy ist, wenn es von mir aus auch Tattoo-worthy ist, so dann trägt dich das nochmal weiter und nochmal anders irgendwie. Aber ich glaube nicht, dass das Logo jetzt der Grund, warum
es gibt übrigens ziemlich viele Leute mit der, also die Katze, ne? Gibt's, ist richtig viel schon tätowiert worden. Aber es gibt noch einen Moment, ist mir gerade jetzt eingefallen, tatsächlich, wo man den Finger drauflegen kann. Am Anfang hatten wir nämlich auch noch andere Brands mit im Laden, Fahrradbrands. Und dann kam unser heutiger Head of Brand, Head of Marketing, damals mein Kumpel Bene, sozusagen.
Immer noch der Kumpel Bene,
oder? Immer noch mein Kumpel Bene, klar. Aber ja, damals gab es keine Bezeichnungen für irgendwie so Positionen, aber irgendwann gab es mal so einen Moment, wo wir so gesprochen haben und er so meinte, ey, guck mal, das hat hier irgendwie eine Dynamik mit Standard, lass mal die anderen Sachen rausschmeißen und lass mal jetzt darauf konzentrieren, Standard zu einer Fahrradbrand zu machen, wirklich. Das haben wir dann gemacht. Also das war so, ich würde sagen, vielleicht 2015 oder so muss das gewesen sein.
Three years in,
so, ja. Ja, ziemlich, ja, haut hin, ja. Und dann gab es nochmal so 2019 einen Moment, in dem wir mit dem Laden dann umgezogen sind und irgendwie, wir haben halt, also immer noch auch, aber die ersten, so würde ich mal sagen, 7 Jahre waren halt reines Bootstrapping. Also wir haben wirklich alles selber gemacht, jeden Messestand selber zusammengeschraubt und den Laden, die Einrichtung und so weiter. Und in dem neuen Laden, unser Showroom, unser Community Hub ist, hatten wir dann zum ersten Mal Hilfe von einem Interior-Büro, auch wieder befreundete Leute, die Einrichtung ein bisschen mit uns entworfen haben und haben aber trotzdem super viel wieder alles selber zusammengeschraubt, um irgendwie Kosten zu sparen und so. Und am Abend vor der Eröffnung standen wir so da und es war nichts fertig und Anna hat so das Klo gerade geputzt und hat dann so irgendwie in so einem kleinen Nervenzusammenbruch gehabt und gesagt, Mann, ey, was ist denn das hier, was macht mir denn hier, was willst du denn eigentlich so zu mir? Und dann habe ich so gesagt, ich will, dass Standard eine international bekannte Fahrradmarke ist. Und dann hat sie gesagt, ja, dann müssen wir jetzt mal ein bisschen aus dem Quark kommen und mal ein bisschen professioneller werden hier. Und ja, das war nochmal wieder so ein Moment, wo sich das nochmal wieder mehr dann zu einer wirklichen Firma und zu einer wirklichen Brand im Nachgang dann entwickelt hat. Ja, und jetzt ist eigentlich wieder so ein Punkt erreicht, letztes Jahr war wieder so ein Punkt erreicht, wo wir nochmal wieder eine neue Vision dann eben für uns definieren mussten und weil das irgendwie so, ja, wie so fast erreicht, also fast ein Haken hinter international bekannte Fahrradmarke. Ja, kann man vielleicht schon sagen so. Natürlich ist immer die Frage, wie bekannt und so, aber man kennt uns zumindest irgendwie mal. Irgendwelche Leute kennen uns überall auf der Welt. Und ja, ich habe das Gefühl, wir treten jetzt wieder in die nächste Phase gerade ein. Und auch so, was den Anspruch an das Produkt eben auch angeht, die Entwicklungen, die wir jetzt so machen wollen. Und also, keine Ahnung, wir sagen jetzt, unapologetically, dass wir das beste Metallbike der Welt bauen wollen. Und das ist jetzt so das nächste Ziel.
Ja, interessant.
Und das ist ein sehr geiles Ziel. Das ist ein sehr geiles Ziel. Und das Geile ist, dass ich weiß, dass
also,
das erreicht
wir schaffen
werden. Das, ja. das wird erreicht. Das ja. wird erreicht.
Ich glaube, wir sind gar nicht so weit weg.
Nee. nee. Und das ist halt voll geil, Mann, Alter. Ey, wer hätte das gedacht, Alter, vor 12 fucking Jahren? Wer hätte das gedacht? Das hätte man nicht doch so kühn. So kühn haben wir nicht geträumt, oder?
Nee, auf keinen Fall. Nee. Das war nicht mit KPIs hinterlegt, die Reise.
Und eine Sache zu diesem ganzen KPI-Shit und diesem ganzen berechneten Kack, Alter. Ich finde halt, ich liebe Menschen, ich bin für Gleichberechtigung, aber was ich echt irgendwie ekelhaft finde, ist dieser Woke-Capitalism, irgendwie, wo es so um Identity-Politics geht, aber am Ende des Tages, die Wahrheit ist doch irgendwie so, die Grenze verläuft nicht zwischen Männern und Frauen, schwarz und weiß, sondern die verläuft zwischen oben und unten. Und irgendwie, und das ist so ein komisches amerikanisches Nebelfeuer irgendwie so, weißt du, so diese dünn gezeichneten Menschen mit den langen, dicken Beinen, so, die kennt ja diesen Illustrationsstil. Das ist so berechnet und so irgendwie durchgetestet und das finde ich richtig ekelhaft. So, da spüre ich so richtig so, kriege ich Beklemmung, finde ich fast, also das, wisst ihr, was ich meine? Dieser Style irgendwie so, der ist so richtig ekelhaft, das ist so genau die Antithese zu dem, was Standard ist, so. Ich finde irgendwie so, ja man, es ist handmade, es hat irgendwie eine handwerkliche Komponente, es hat eine sportliche Komponente, es hat eine kulturelle Komponente und es hat einen fucking Attitude, der irgendwie immer noch irgendwie Underdog und Bock drauf und gib ihm und geil und wir machen das, was wir lieben und so wird es und ich glaube so, das trifft zusammen mit einem Brand, der irgendwie so eine geile Aufladung erfahren hat und das Interessante ist nämlich, ein letzter Gedanke noch zu den Logos, die Logos sind ein Gefäß für das, was ihr gelebt und gebaut habt, das ist ein Gefäß für all diese Emotionen, für all diese Produkte, für all diese Kilometer, die Leute auf den Rädern gefahren sind, so. Und das ist das Geile. Das ist eigentlich wie so eine Vase. Und was da jetzt schon alles reingeflossen ist, das erfüllt mich auch mit Stolz.
Ja, schöner Gedanke, ja.
Max, sag mal, bei so einem ganzen Prozess, ganze Bootstrapping, bisschen dahin gekommen, seid, wo ihr jetzt steht und auch diese Bekanntheit erreicht habt. Da gab es ja mit Sicherheit auch viele Stellen, an denen ihr unangenehme Entscheidungen auch treffen wolltet und vielleicht auch Entscheidungen, wo ihr nicht von Anfang an irgendwie so dabei wart und gesagt habt, irgendwie, ja, okay, das schmeißen wir raus, das lassen wir sein, wir müssen da hingehen. Gab es Entscheidungen, die richtig wehgetan haben für euch, so vor denen ihr auch ein bisschen Angst hattet und die euch dann aber im Endeffekt, wo ihr sie getroffen habt, hinterher gesagt oder gezeigt haben, okay, wir haben uns richtig entschieden. Gab es sowas?
Ich würde sagen, wir schätzen uns mega glücklich, dass es im Produktbereich das eigentlich kaum gab, fast gar nicht, wo wir echt halt so einen schmerzhaften Prozess dann irgendwie hatten, war wirklich so diesen Switch zu machen. Also ich und so meine Jungs irgendwie so, ja, eben so ein bisschen aus dem Quark zu kommen und zu entscheiden, dass wir jetzt eine ernsthafte Firma so irgendwie sein wollen. Also ne, mit allem Spaß und so, klar, aber und das dann auch zu leben und umzusetzen. Und wir haben echt super lange nur so, im Prinzip nur so gespielt irgendwie. Und das war so die eine, glaube ich, der Schmerz ist nicht das richtige Wort vielleicht, aber so ein zäher Prozess irgendwie, muss man echt sagen. Und sonst, ja, jetzt haben wir gerade eigentlich ein Thema, wo es ein bisschen ans Eingemachte geht, weil wir sehen, dass wir unsere Brand so stark im Performance- und im Sportbereich irgendwie sind und das, wo wir eigentlich mal hergekommen sind, nämlich die Urban Bikes, die sind irgendwie so ein bisschen hinten übergefallen und gerade haben wir nicht so richtig ein Konzept für das Segment und müssen eigentlich das, was wir noch haben. Wir haben ja ein Urban Bike, was echt ein tolles Rad ist, aber was irgendwie so stiefmütterlich behandelt wird seit Jahren. Ja, das müssen wir jetzt ausfaden erstmal. Mal gucken, ob das irgendwann dann nochmal wiederbelebt wird. Das ganze Segment, im Moment können wir das irgendwie nicht halten. Und das tut mir schon ein bisschen weh, weil ja, weil das eben auch ist, wo wir so herkommen. Aber
du fährst es jeden Tag.
Ich fahre es jeden Tag, klar. Wir alle intern fahren es jeden Tag. Das ist ein geiles Rad. Aber der Markt hat sich da auch voll verändert. Es ist natürlich alles eh jetzt und so. Und ja, da bräuchte es mehr Ressourcen, als wir aktuell stemmen können, um das nochmal so richtig neu zu denken und neu aufzustellen. Und ja, also ich sag mal, nicht begraben, aber eingefroren.
Aber habt ihr schon mal über ein E-Fahrrad nachgedacht?
Nee, irgendwie nicht. Also ja, ich bin da nicht so, dass ich das irgendwie auch kategorisch ausschließen würde, wie jetzt ein Carbonrad zum Beispiel, das nicht. Aber dafür sind wir auch einfach zu klein und so. Das ist nicht unser Vibe. Das machen wir nicht irgendwie. Konzentrieren uns jetzt irgendwie auf muskelbetriebene Räder. So.
Ja. Und das finde ich auch voll schön, weil es gibt ja von Ivan Illich, ist ein Philosoph, kam eigentlich aus der katholischen Kirche, aus so 70er-Jahre-Dude, so, ne, irgendwie. Und der hat so einen Begriff geprägt vom konvivalen Werkzeug. Und das konvivale Werkzeug ist das Werkzeug, was sich nicht versklavt, wie das Auto zum Beispiel, ja. Oder das E-Bike, was neue Abhängigkeiten schafft, sondern das konvivale Werkzeug ist das, was dich einfach mit deinen Kräften empowert, und nichts ist so empowernd und nichts ist so effizient in der Fortbewegung wie das Fahrrad.
Ja, absolut.
Und dann eben das Stahlfahrrad, wunderbar, es ist so pur und so geil und es ist einfach so ein, ich finde, es ist so wirklich, ja, das sind ikonische Produkte, die toll performen. Soll ich das nochmal richtig krass abjubeln? Nee, das haben wir schon
gemacht.
Haben wir schon ordentlich gemacht, wir haben schon genug gejubelt. Aber es ist schon so, es ist schon so ein sehr, sehr geiles, pures, konvivales Werkzeug.
Voll, ja, klar. Nee, ich habe da auch natürlich so meine persönlichen Gefühle zu, aber ich sehe auch die Argumente, die dafür sprechen, ein Fahrrad mit Unterstützung einfach zu haben. Ja, aber wir machen es erstmal nicht.
Ich wollte es einfach nur mal hören. Ich fand es ganz interessant. Ich wollte jetzt auch nicht sagen, hey, ihr braucht ja ein E-Fahrrad, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe mir schon gedacht, dass die Antwort ungefähr so ausfällt und wollte das auch einmal hören, weil ich finde, es ist auch wertvoll für die Zuhörer da draußen, grundsätzlich einfach auch zu sagen, hey, wir erkennen schon, dass wir jetzt hier Probleme haben, in Anführungsstrichen Probleme, auf dem Markt oder in dem Segment, ja, obwohl das eigentlich jetzt irgendwie schon uns am Herzen liegt und wir verlieren da jetzt gerade ein bisschen den Grip meinetwegen, weil sich da einfach der Markt verändert, aber wir folgen nicht dem Markt, ja, also jetzt nicht, ja. Zumindest nicht unbedingt, das mag ja sein, vielleicht gibt es ja doch irgendwann ein E-Bike, ich will euch da jetzt nicht so festnageln oder so oder euch da irgendwie so unter Druck setzen, aber grundsätzlich ist der Spirit da ja jetzt einfach gar nicht, ne. Und dann eben nicht zu sagen, ja, dann machen wir halt jetzt ein E-Bike, weil wir müssen ja diese Räder verkaufen, was ja schon immer ein Argument ist. Da sind wir auch wieder bei den ganzen Zahlen und so. Und ich finde es schön, sowas von euch zu hören, vor allem, weil wir ja jetzt hier gerade über eine Marke oder eine Firma auch sprechen, die ja auch erfolgreich ist. Weil das ist immer das eine, ne? Wenn da halt irgendwie die Leute so drüber sprechen, ja, aber dann halt irgendwie auch keine Fahrräder verkaufen. Dann ist es natürlich irgendwie auch halb so stark, vor allem für die Leute, die halt den Fokus haben, Fahrräder zu verkaufen. Womit ich nochmal zu einer Frage kommen wollen würde, die uns ja alle beschäftigt, grundsätzlich in dieser Branche Fahrräder zu verkaufen. Also der eine verkauft auch einen Helm oder was anderes oder Brillen und Handschuhe. Grundsätzlich fassen wir es mal in Fahrrädern zusammen. Es gibt eine Art Krise in diesem Markt seit Corona, die natürlich viele Leute beschäftigt, auch einige schon vom Markt runtergenommen hat, sagen wir es mal so. Wie habt ihr diese ganze Phase in Kurzform erlebt seit Corona? Wie habt ihr euren Einkauf gestaltet? Also Bezug jetzt irgendwie Thema Überlager und all diese Sachen. Wie ist es mit den Händlern bei euch? Wie seid ihr durchgekommen? Was für Gründe gibt es dafür, dass es so ist, wie es ist?
Ja, also es war eine irre Achterbahnfahrt, oder ist ja auch noch nicht beendet, die wilde Reise da in den letzten 3 Jahren. Wir hatten einen Ausgangspunkt vor Corona, der war, dass wir so sehr kleine Serien produziert haben, die eigentlich immer gleich alle ausverkauft waren. Das war also natürlich ein super Luxuszustand. Dann kam Corona und der Nachfrageboom Und in der Zeit haben wir aber dann immer gesagt, also es war dann weiterhin so, dass alles, was wir irgendwie produzieren konnten, eigentlich immer gleich ausverkauft war. Aber das ging ja dann allen so. Und es gab eben auch natürlich dann wenig, also keine Ahnung, ne, die bekannten Lieferfristen von Shimano von 3 Monate auf 2 Jahre so ungefähr. Wir konnten auch nicht so schnell reagieren. Wir waren auch nicht so aufgestellt, dass wir irgendwie ein Forecasting für mehr als ein halbes Jahr eigentlich so hatten. Ja, dann haben wir eben weiter gesagt, wir wissen gar nicht so genau, ob jetzt Corona uns eigentlich großartig hilft oder ob es uns eigentlich gerade nur Steine in den Weg legt mit der zusammengebrochenen Lieferkette, weil wir haben davor alles ausverkauft, wir verkaufen jetzt alles aus, wir wissen nicht, wo eigentlich unsere Decke ist, so. Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Es hat sich dann schon gezeigt, dass jetzt letztes Jahr denn die Nachfrage schon echt so massiv eingebrochen ist, dass dann auch jetzt bei uns das nicht mehr so war, dass dann alles immer sofort ausverkauft ist. Aber ja, dadurch, dass wir irgendwie klein sind und wir haben jetzt nicht verrückte Mengen dann irgendwie bestellt oder so. Wir wussten ja auch, dass wir, also es war immer klar, dass wir irgendwie organisch wachsen, weil wir haben ja auch kein Investorenkapital in der Firma. Also es gibt keine Möglichkeit irgendwie plötzlich zu sagen, okay, dann machen wir halt doppelt so viel. Was uns im Nachhinein dann echt auch zugute gekommen ist, weil klar, wir hatten uns für letztes Jahr zum Beispiel dann mehr vorgenommen, als wir im Endeffekt geschafft haben, aber es war vertragbar, so. Und man muss jetzt sehen, es wird auf jeden Fall nochmal ein hartes Jahr für die ganze Industrie, ja, und mit Sicherheit irgendwie auch für uns, weil wir sind natürlich Teil davon und betroffen davon, wenn, keine Ahnung, irgendwelche riesigen Insolvenzmassen, Lager im Milliardenwerten mit 80% Rabatt in den Markt gedrückt werden oder so, dann haben wir natürlich auch Schwierigkeiten, vielleicht unser Produkt zu verkaufen, wobei wir natürlich den Vorteil haben, dass wir ein Produkt haben, was es nur bei uns gibt, also wir sind nicht im Preiskampf mit anderen, zumindest was die Rahmen natürlich betrifft. Kompletträder sieht dann schon wieder anders aus. Wir haben auch ganz klar zum Beispiel dieses Jahr machen wir deutlich mehr Rahmen als Kompletträder so in unserer Planung, weil die Leute sich einfach natürlich online das Zeug so günstig kaufen können, da können wir gar nicht mitspielen. Ja, so, Corona war ein rechter Scheißdreck, würde ich mal sagen. Aber ja, wir haben die Hoffnung, dass die Leute, die alle sagen, dass das jetzt so im zweiten Halbjahr sich dann langsam, dass der Markt sozusagen die Verstopfung dann so etwas verdaut hat, dass das dann auch so kommt.
Ja. Aber es ist wirklich interessant, weil, also darf man das sagen? Ich meine, der Markt ist irgendwie 40% eingebrochen, ihr seid 30% gewachsen.
Umgekehrt,
ja. Even better.
Ja, also, ja, klar. Nee,
der Markt geht 30%, ein Drittel runter, ihr wächst 40%. Ich meine, das zeigt ja schon irgendwie so die Trajectory. Ne? Das ist so klar, also wo es hingeht. So. Und das ist noch lange nicht auserzählt.
Ich glaube, Brand ist klar geworden, Spirit ist klar geworden, Emotionen und Gefühlsfeld und Community ist ziemlich klar geworden. Ich glaube auch, ein Gegenentwurf zum Massenmarkt ist irgendwie eine Antithese sozusagen. In der Haltung ist klar geworden. Ich bin da total bei euch auch. Und was mich aber jetzt so sehr interessiert, weil ich kein Rennsportler bin, wie schafft man das denn jetzt mit so einem Stahlrahmen auch im Rennsport so gut zu performen? Also du hast vorhin mal kurz einmal gesprochen von diesem Teamerfolg, den es da gibt, aber ihr seid ja wirklich erfolgreich auch. Ihr seid ja nicht nur ein Lifestyle-Brand, die jetzt in Berlin halt irgendwie einen guten Eindruck machen, sondern ihr seid ja wirklich im Performance-Bereich. Und ich glaube, die meisten Leute gehen davon aus, dass Carbon der Shit ist, irgendwie um auch Performance und abzuliefern, um schnell zu sein. Was führt dazu, dass das Gegenteil dann auch wohl häufiger der Fall sein kann. Max, kannst du mir das nochmal erklären?
Also die grundsätzlich erstmal noch klargestellt, das sind nicht die Stahlräder, ne, mit denen wir Rennen fahren. Das sind die Aluminiumräder, genau. Da ist dann schon ein Gewichtspenalty drauf auf dem Stahl. So, das wird dann schon schwierig, glaube ich. Aber im Aluminiumbereich, ja, das ist, kommt irgendwie aufs Rennen vielleicht auch an. Ne? Ein relativ flaches Crit-Rennen, da ist unser Rad nicht im Nachteil, im Gegenteil. Das hat ein extrem geiles Handling, was so ein bisschen daher rührt, dass wir auch als Brand, die einfach machen, sozusagen machen kann, was sie will. Damals, als wir die Geometrie für dieses Cryptrad entwickelt haben, haben wir uns stark auch echt noch an den Bahnrädern, die wir davor auch in den Straßencrits gefahren sind, orientiert. Und es ist einfach eine sehr, sehr tighte Kiste und geht super um die Ecke. Dann das Material ist auch einfach geil. Die Scandium-Legierung ist unheimlich steif und aber auch trotzdem bringt Komfort mit. Wenn es jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt eine Mountain State in einer Grand Tour wirst du natürlich dann am Ende, kannst jetzt kein 6,9 Kilo Rad unbedingt aufbauen mit der Kreissäge, dann hast du natürlich irgendwie einen Vorteil mit dem
Carbon. Habe ich mal so interessiert einfach, wollte ich mal hören, wie du das so definierst. Was mich noch interessieren würde, wäre noch einmal eine Frage zum Marketing generell. Wie viel Fokus oder wie viel Anteile gebt ihr so auf eure Marketingbemühungen? Oder entsteht das alles so aus der Brand sozusagen heraus, weil sowieso die Sachen klar sind?
Also Marketing im jemand hat letztens mal gesagt, also ihr habt, der so von extern reingeschaut hat, die von extern reingeschaut hat, meinte, ihr habt ja im Prinzip eigentlich wie so eine kleine Inhouse-Agentur, ne? Dann haben wir gesagt, ja, stimmt, das ist eigentlich so, wie wir so arbeiten. Also wir haben ganz lange Jahre waren das halt Bene und ich und jetzt sind es irgendwie noch, die sind jetzt zu viert. Ja, die entwickeln die ganzen Konzepte für die Kampagnen und betreuen Social Media und machen die Liaison zu unseren Ambassadors, was aber auch alles, also ja, alles klein, alles in-house, alles mit kleinen Budgets und kein Performance-Marketing, noch nie gemacht, noch nie einen Cent in Paid Ads gesteckt. Ja, es ist witzig, weil irgendwie, das ist ja schon oft so, was so über uns gesagt wird, auch von Leuten, die uns nicht besser kennen, so, dass es halt eine krasse Marketingmaschinerie ist und so. Und ja, dazu kann man halt nur sagen, bis vor 2-3 Jahren war die Marketingmaschinerie ein Typ. So, ne? Und die Leute, die in den ganzen Release-Filmen drin sind, sind unsere Mitarbeiter und derjenige, der die Kamera gehalten hat, ist ein Kumpel, der natürlich dann irgendwie dafür was bekommen hat. Aber also, ne, wir haben auch noch nie mit einer Agentur zusammengearbeitet. Wir fangen jetzt dieses Jahr zum ersten Mal an, ein kleines Engagement mit einer PR-Agentur zu haben, die uns ein bisschen helfen soll, unsere Story noch besser zu erzählen. So. Klar, also die Antwort ist, das ist alles, wie du gesagt hast, so sehr organisch irgendwie. Das kommt so aus uns raus und wir haben das immer alles selber irgendwie produziert und gemacht und so.
Okay, cool. Ja, also super interessantes Gespräch. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Hat richtig Bock gemacht, euch zuzuhören.
Danke euch.
Die Liebe fürs Produkt oder nicht nur fürs Produkt, sondern für die Marke und für Design und auch für Community ist hier auf jeden Fall total angekommen und ist wahnsinnig erfrischend, in der heutigen Zeit sowas halt irgendwie auch mitzuerleben. Und danke für eure Zeit. Bedeutet uns was. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Ja, vielen Dank, dass ihr uns die Zeit gegeben habt.
Word.
Ja, ich kann mich da auch nur anschließen. Also war sehr, sehr inspirierend, mit euch zu sprechen und mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, was sich hinter Standard und hinter deiner Arbeit, Johannes, so verbirgt. Und wir würden uns freuen, euch bald mal in Berlin zu treffen.
Ja, klar. Kommt, bringt Fahrräder mit.
Fahrräder sind doch vorhanden.
Ja, klar. Oder genau. Ihr könnt natürlich auch hier irgendwie von uns mal eins dann bekommen. Ja.
Es hat mir auch viel Spaß gemacht und es ist immer wieder schön, wenn man sozusagen die Sachen, die man eigentlich ja auch unausgesprochen die ganze Zeit so hat, wenn man die mal so verbalisiert in so einem Kontext. Vielen Dank, dass ihr uns ein Forum gegeben habt. Es war sehr cool und hat viel Spaß gemacht. Wenn ihr nochmal ein Thema machen wollt zu Apparel irgendwie so, ne, dann...
Ja, cool, genau. Nee, vielen Dank, hat echt Spaß gemacht.
Movement. Branding for the Bike Industry ist eine Produktion der AdLabs GmbH. Redaktion und Produktion Dominik Wieschermann und Tim Maktuschewski. Ton, Musik und Schnitt Niklas Butzke. Artwork Marius Burgmann. Neue Episoden erscheinen regelmäßig, unregelmäßig, überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann folgt diesem Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Bei Fragen und Anregungen geht einfach auf adlibs.io und schreibt uns eine Nachricht. Danke für eure Aufmerksamkeit.